Willkommen zu Trumpet World. Wir sind erst 4 Folgen dabei und schon müssen wir über Taylor Swift sprechen. Wir werden später auf ihr Konzert zu sprechen kommen, das wegen eines angedrohten islamistischen Terroranschlags abgesagt wurde. Wir werden auch über die Nervosität an den amerikanischen Börsen sprechen. Wir werden Ihnen Kamala Harris' Wahl zum Vizepräsidenten kurz vorstellen. Wir befassen uns mit den Auswirkungen des Sturms Debbie und erfahren das Neueste aus dem Nahen Osten, wo viele befürchten, dass es jeden Moment zu einem iranischen Angriff kommen könnte. Zunächst möchte ich mit Jeremiah Jacques über ein paar Geschichten aus Asien sprechen, über die ich zwar viele Schlagzeilen gesehen habe, die ich aber nicht so vertiefen konnte, wie ich es gerne getan hätte. Eine der faszinierendsten Schlagzeilen, die ich diese Woche gesehen habe, ist die, dass die Ukraine tatsächlich in Russland einmarschiert ist. Jeremiah, danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Was können Sie uns darüber sagen?
Danke, dass ich dabei sein kann. Ja. Das ist eine faszinierende Geschichte. Aber die Russen im Westen des Landes waren diese Woche entsetzt, als sie sahen, wie ukrainische Truppen in großem Umfang in ihre Region eindrangen. Dies ist die Region Kursk in Russland, das Gebiet, das an die Ukraine grenzt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukrainer seit Ausbruch des Krieges in dieses Gebiet einmarschiert sind. Und als es am Dienstag begann, sah es so aus, als ob es sich nur um einen weiteren kleinen Einfall handeln würde. Vielleicht nur um einen kleinen APR-Stunt mit begrenzter Bedeutung. Doch im Laufe der Tage zeigt sich, dass es sich um ein viel größeres Ausmaß handelt. Es sind etwa 1000 ukrainische Soldaten beteiligt, offenbar mit mindestens einem Dutzend Panzern und vielen gepanzerten Fahrzeugen. In einigen Berichten ist sogar von mehreren tausend Ukrainern die Rede. In jedem Fall ist dies eine Region, von der Russland nicht erwartet hat, sie verteidigen zu müssen. Und so haben die Russen die Region anscheinend weit offen gelassen und nur wenig militärische Präsenz gezeigt. Im Moment befinden sich fast alle russischen Truppen hunderte von Kilometern südlich und westlich dieser Region. Sie befinden sich in der Ukraine, was bedeutet, dass sie nicht hier in Russland sind, um dieses Gebiet zu verteidigen. Die Russen sind also in der Ukraine und die Ukrainer sind in Russland. Und da das Gebiet nicht gut verteidigt war, konnten die Ukrainer regelrecht hindurchdampfen. Die Karten, die Russland am Donnerstagmorgen veröffentlicht hat, zeigen, dass das Gebiet, das nun von diesem Vorstoß abgedeckt wird, wirklich beeindruckend ist. Die Ukraine kontrolliert jetzt etwa 130 Quadratmeilen an Land. Und wie gesagt, das sind russische Nachrichtenagenturen, die diese Karte zeigen. Es handelt sich also nicht nur um eine Übertreibung der ukrainischen Propagandisten, was den Erfolg angeht. Die Einnahme von 130 Quadratkilometern oder 350 Quadratkilometern ist schon beachtlich. Und das bedeutet, dass die Ukraine in den letzten 3 Tagen tiefer in Russland vorgedrungen ist als Russland in mehreren Monaten in die Ukraine. Und es ist auch nicht nur einfaches Territorium, das die Ukraine erobert hat. Die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren jetzt die Gasmessstation Sudsa in Russland. Dies ist ein wichtiger Energieknotenpunkt. Es ist für mich schockierend, dass Russland diesen Ort weitgehend unverteidigt gelassen hat. Fast 50% der russischen Gasexporte in die EU fließen durch diese Station. Und es ist tatsächlich die einzige funktionierende Pipeline, die Russland hat, die den europäischen Markt versorgt. Aber die Ukraine kontrolliert sie jetzt und könnte sie sehr wohl zerstören. Das allein erhöht schon den Einsatz in dieser Angelegenheit. Aber letztendlich weiß ich nicht, ob wir mit der Ukraine rechnen sollten. Ich glaube nicht, dass wir erwarten sollten, dass sie dieses Gebiet auf unbestimmte Zeit halten wird. Diese Taktik ist wahrscheinlich nur ein Versuch der Ukraine, einige russische Truppen, die sich im östlichen Donbass aufhalten, abzulenken, um sie von ihren Stellungen dort wegzulocken und den ukrainischen Streitkräften, die in diesem Gebiet sehr stark beansprucht sind, etwas Entlastung zu verschaffen. Es ist also schwer zu sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird. Wird Russland einen Teil seiner Truppen aus der Ukraine abziehen, um die ukrainischen Angreifer zurückzuschlagen? Wird die Ukraine weiter in Richtung Moskau vorrücken? Ich halte das für unwahrscheinlich. Von dort aus, wo sie sich befinden, hätten sie noch etwa 400 Meilen zurückzulegen. Aber in jedem Fall scheint dies die Russen wirklich überrumpelt zu haben. Es ist eine große Demütigung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und eskaliert den Konflikt für die Russen in erheblichem Maße. Das wurde am Mittwoch deutlich, als Russland tatsächlich den Notstand für die Region Kursk ausrief. Und Russland appellierte auch an die internationale Gemeinschaft, die Invasion zu verurteilen, was aus offensichtlichen Gründen sehr ergiebig ist. Aber wie auch immer es ausgeht, Es gibt eine ganze Menge, was wir hier im Auge behalten müssen.
Darum drehen sich viele meiner Fragen. Denn viele Menschen, die die Geschehnisse im Westen verfolgen, sehen eine Menge Wunschdenken. Wann immer etwas Positives für die Ukraine geschieht oder auch nur die Sanktionen gegen Russland, wollen die meisten Menschen im Westen, dass Russland verliert. Wir wollen, dass die Ukraine gewinnt. Nur weil wir wollen, dass Wladimir Putin sein Amt verliert, und es ist leicht zu verstehen, warum die Menschen das wollen, denn er ist ein sehr gewalttätiger, blutiger Diktator. Aber weil wir das wollen, stürzen wir uns gerne auf alles, was passiert, als Beweis dafür, dass er bald gestürzt wird, obwohl das in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Es geht also nicht um den bevorstehenden Sturz. Ich meine, es gab viele aufgeregte Tweets zu diesem Thema, aber es geht nicht um den bevorstehenden Sturz Russlands. Und eigentlich erwarten Sie, dass Wladimir Putin zurückkommt. Zumindest auf lange Sicht, stärker und härter, oder?
Das ist richtig. Ja. Es stimmt, dass der Krieg in vielerlei Hinsicht nicht so verlaufen ist, wie Putin und der Rest Russlands es erwartet hatten. Zu Beginn des Krieges im Februar 2022 sagten sie, dass es ein sehr einfacher Sieg sein würde, der nur ein paar Tage dauern würde, da viele Ukrainer sie kalkulierten, dass die Ukraine eigentlich wollte, dass Russland die Macht übernimmt. Aber jetzt sind wir 2,5 Jahre weiter und Russland wurde von dem erbitterten Widerstand der Ukrainer überrumpelt. Und dann gab es diese Woche natürlich diesen Rückschlag, der für Russland ein Rückschlag ist. Aber das ist sicherlich nicht das Ende für Russlands Krieg. Putin ist nach wie vor fest entschlossen, die Ukraine zu erobern. Und dies könnte ihn sogar dazu veranlassen, die russische Aggression dort zu verstärken. Möglicherweise sogar mit einigen dieser taktischen Atomwaffen, über die wir in der Sendung von letzter Woche gesprochen haben, obwohl der Einsatz von Atomwaffen im eigenen Land einige Komplikationen mit sich bringt. Aber in jedem Fall bleibt Putin wild entschlossen und unerschütterlich. Und die biblische Prophezeiung gibt uns tatsächlich einige Einblicke in seine Entschlossenheit. Es gibt eine Stelle in der biblischen Prophezeiung, Hesekiel 38 und auch Kapitel 39. Und der Chefredakteur von Trump, Gerald Flurry, sagt, dass es hier um einen bestimmten russischen Führer in der Neuzeit geht. Und es handelt sich um einen Mann, der in naher Zukunft einen großen Block asiatischer Nationen anführen wird. Und Herr Flurry sagt, dass der russische Mann in diesen Kapiteln kein anderer ist als Wladimir Putin. Wir können also nicht mit Sicherheit sagen, wie die ukrainische Invasion in Kursk ausgehen wird oder wie die Einzelheiten des gesamten Krieges aussehen werden. Aber laut Herrn Flurry können wir sicher sein, dass Putin nicht von der Macht verdrängt werden wird. Vielmehr wird er in den kommenden Jahren noch viel mächtiger werden. Und bald wird er eine weitaus größere Armee anführen, zu der auch die Streitkräfte mehrerer anderer Nationen gehören. Und er hat eine Broschüre über diese Bibelkapitel und sein Verständnis von ihnen. Es heißt, der Prophezeite, Fürst von Russland. In dieser Broschüre steht sogar einiges über die Ukraine drin. Darin heißt es, dass die Ukraine, Zitat, der Dreh- und Angelpunkt für Putins Ziel eines erneuerten imperialen Russlands ist. Wer also etwas über Russlands Krieg gegen die Ukraine im Kontext der Prophezeiung erfahren möchte, für den ist diese Broschüre von unschätzbarem Wert.
Und ich denke, es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die biblische Prophetie uns hilft, die Weltnachrichten zu verstehen. Denn es herrscht große Verwirrung über den Konflikt in der Ukraine. Und es gibt eine Menge Leute, die behaupten, Wladimir Putin sei der Gute. Viele, selbst auf der Rechten, sind der Meinung, dass Pro-Putin vielleicht zu stark ausgedrückt ist. Aber sie verweisen auf die Botschaft der Familienwerte und sagen, dass diese aus Russland käme. Und dann gibt es dann noch dieses Narrativ des Ukraine-Krieges, das Amerika oder die Ukraine als Aggressor darstellt, weil sie der NATO beitreten wollten. Und ich denke, Sie können die Wahrheit über all das auch ohne biblische Prophezeiungen herausfinden. Sehen Sie sich einfach objektiv die Fakten an. Und die Ukraine war weit davon entfernt, der NATO beizutreten, als Wladimir Putin einfiel, dass ein Beitritt zur NATO einstimmige Zustimmung erfordert. Deutschland hatte bereits bei früheren Gelegenheiten öffentlich abgelehnt, der Ukraine den Weg in die NATO zu ebnen. Finnland tat sich schwer mit dem Beitritt. Oder war es Finnland? Ja, Finnland. Finnland und Schweden taten sich schwer damit, in die NATO zu kommen, die zu den am wenigsten offensiven Ländern der Welt gehören. Sie wissen also, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten würde. Ich denke also, dass Sie dem auf jeden Fall auf den Grund gehen können. Aber auch die biblische Prophezeiung offenbart den Charakter dieses Mannes, Wladimir Putin. Und Herr Flurry spricht in dieser Broschüre sehr viel darüber. Und es wurde vor der Invasion geschrieben. Und auf der Grundlage dieser biblischen Prophezeiungen musste Herr Flurry eine Beschreibung von Wladimir Putin haben. Sie wissen schon, das Ausmaß des Bösen auf dem Niveau von Josef Stalin, diese Art von Dingen, die uns die Bibel über Wladimir Putin mitteilt. Das hilft Ihnen, die Weltnachrichten zu verstehen, das hilft Ihnen zu verstehen, dass er kein guter Kerl ist. Er ist nicht der Retter der westlichen Werte. Und wie ich schon sagte, ein objektiver Blick auf die Welt zeigt Ihnen auch das. Aber es gibt so viele Nachrichten mit so vielen unterschiedlichen Meinungen und so vielen manipulierten Fakten. Es kann schwierig sein, sich da durchzuwühlen, aber die biblische Prophezeiung kann uns wirklich helfen, das zu durchschauen. Und so ist die Prophezeiung des Prinzen von Roche von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, was in der Ukraine vor sich geht. Und dann geht es, wie Sie sagen, um die Rolle, die Wladimir Putin in den Endzeitereignissen spielt, denn er ist ein absolut entscheidender Führer in diesen Ereignissen. Und Gott hat einen Plan und ein Ziel für ihn. Er wird ihn benutzen und dann korrigieren. Dieses Buch hilft uns also, all das in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Die andere Geschichte, über die ich in dieser Woche viel aus Ihrer Region gehört habe, Jeremia, und die ich nur schwer begreifen kann, ist Bangladesch, diese großen Unruhen. Es sieht so aus, als ob die Regierung oder zumindest der oberste Führer aus dem Land gejagt wurde. Können Sie uns sagen, was es mit all der Gewalt in Bangladesch auf sich hat?
Am Montag ist die Premierministerin von Bangladesch zurückgetreten und aus dem Land geflohen. Ihr Rücktritt erfolgte nach wochenlangen Protesten und einem harten Durchgreifen gegen die Demonstranten. Mehr als 400 Menschen wurden bei der Gewalt getötet, darunter allein am Montag über 100. Und weitere 10.000 wurden inhaftiert. Bei den Protesten ging es vordergründig um ein Quotensystem für Regierungsjobs. Aber es gibt dort eine Menge brodelnden Hass, der über das Thema der Jobquoten hinausgeht. Und schließlich kam das Militär an einen Punkt, an dem es sich weigerte, die Proteste weiter zu unterdrücken. Daraufhin war Premierministerin Hasina gezwungen zu fliehen. Sie war seit 2009 an der Macht und auch schon vorher, seit den 90er Jahren. Sie war also, wissen Sie, sie war dort fest verwurzelt. Die Lage in Bangladesch ist derzeit ziemlich chaotisch und besonders schwierig für die Hindus in Bangladesch. Dieses Land ist zu 90% muslimisch. Und einige von ihnen scheinen diese Zeit des politischen Chaos zu nutzen, um die hinduistischen Minderheiten ins Visier zu nehmen. Bangladesch ist nun also in Ungewissheit gestürzt. Das Militär hat versprochen, eine Übergangsregierung zu bilden, bis Wahlen abgehalten werden können. Aber bis dahin ist dies eine neue Region mit vielen Unbekannten. Und vergessen Sie nicht, Bangladesch ist kein kleines Land. Es handelt sich um eine Nation mit 170 Millionen Einwohnern, das 8. größte Land der Erde gemessen an der Bevölkerungszahl. Das bringt also eine beträchtliche Menge an Unsicherheit in die Welt.
Vielen Dank, dass Sie das in den größeren Zusammenhang gestellt haben. In den Notizen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben, geht es in Ihrer letzten Geschichte um ein riesiges neues Invasionsmutterschiff, ich zitiere. Das macht mich sehr neugierig. Was hat es damit auf sich?
Ja, es handelt sich um ein neues Kriegsschiff, das China baut, und es ist das größte Invasionsschiff der Welt. Es ist sogar größer als die Flugzeugträger einiger Länder, auch wenn es nicht als vollwertiger Flugzeugträger angesehen wird. China hat einige davon, aber dieses Schiff gehört nicht zu dieser Kategorie. Bei diesem neuen Schiff handelt es sich um das Kriegsschiff Typ O-76. Es verdrängt etwa 42.000 Tonnen Wasser, also eine wirklich bemerkenswerte Größe. Und es ist ein amphibisches Angriffsschiff. Es wird eine Reihe von Kampfhubschraubern und Kampfjets sowie Drohnen und amphibische Landungsboote mitführen. Und über 1.000 Marinesoldaten werden als Passagiere an Bord sein. Ich denke also, dass dies ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass China es mit einer Invasion Taiwans ernst meint. Dieses neue Ungetüm würde bei dieser Invasion, die China unbedingt durchführen will, eine wichtige Rolle spielen. Und das geht sogar über Taiwan hinaus. Dieses neue Schiff und der allgemeine Ausbau der chinesischen Seemacht zeigen, dass China ein Militär für die Machtprojektion über seine Küsten hinaus aufbaut, weit über seine Küsten hinaus. Dies sollte also nicht nur Taiwan, sondern auch die Philippinen und Vietnam und sogar Japan und Südkorea und viele andere Länder beunruhigen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass China versucht, Asien zu übernehmen und dass China die Welt in Richtung Krieg steuert.
Vielen Dank für diesen Überblick über die Nachrichten aus Asien, Jeremiah. An Nachrichten aus den USA hat es auch nicht gemangelt, wie es üblich ist. Eine der beunruhigendsten Nachrichten für die Menschen auf der ganzen Welt war der Einbruch an den Aktienmärkten, der Anfang der Woche mit dem japanischen Aktienmarkt begann, wahrscheinlich wegen der dortigen Zeitzone, sich aber schnell ausbreitete. Und natürlich, wie wir alle wissen, wenn Amerika niest, bekommt der Rest der Welt eine Erkältung. Andrew Miller schaltet sich jetzt aus den Vereinigten Staaten zu uns, um uns etwas mehr darüber zu erzählen.
Ja, das ist etwas, worüber sich viele Leute Sorgen machen. Der Rückgang auf dem japanischen Markt war einer der stärksten seit Jahrzehnten. Der Rückgang auf dem amerikanischen Markt war moderater, aber immer noch mehr als 1000 Punkte, was Anlass zur Sorge gibt. Dies ist besorgniserregend. Und ich denke, dass dies in erster Linie auf zwei Berichte zurückzuführen ist, die uns schlechte Wirtschaftsnachrichten aus Amerika brachten. Der erste und wichtigste Bericht war der, dass Amerika im Juni nur etwa 140.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, was deutlich weniger ist als die Zahl der illegalen Einwanderer, die im Juni die Südgrenze überschritten haben. Wenn sie also weniger Arbeitsplätze schaffen, als es illegale Einwanderer gibt, dann schaffen sie definitiv weniger Arbeitsplätze, als es insgesamt Einwanderer gibt und weit weniger Arbeitsplätze, als es insgesamt ein Bevölkerungswachstum gibt. Die Arbeitslosenquote steigt also an. Das war ein wichtiger Faktor für den Einbruch an der Börse. Ein weiterer, wahrscheinlich weniger bekannter Bericht, den Elon Musk hervorhebt, könnte ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Es ist auch die Tatsache, dass Amerika im Juni 76% aller im Juni eingenommenen Steuern für die Staatsverschuldung, für die Zinsen auf die Staatsverschuldung ausgegeben hat. Ich glaube nicht, dass sich diese 76% auf das ganze Jahr auswirken werden. Aber es unterstreicht die Tatsache, dass Amerika in einer Situation ist, in der es Arbeitsplätze verliert und wahrscheinlich den Löwenanteil seiner Steuereinnahmen für die Schulden ausgibt, die es bereits hat. Das hat die Märkte verunsichert und wirklich zu diesem großen Rückgang um 1000 Punkte beigetragen. Was die Anleger im Allgemeinen wollen, um mehr Vertrauen in den Aktienmarkt zu haben, ist, dass die Zahlen wieder steigen. Sie wollen, dass die Federal Reserve die Zinssätze senkt. Wenn sie sagen, naja, wir können ohne die Zinssätze senken. Im Moment ist es sehr teuer, sich Geld zu leihen, denn die Zinssätze der Fed liegen bei über 5%. Wenn sie also die Zinsen senken und dafür sorgen, dass wir wieder Geld leihen und ausgeben können, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, können wir die Arbeitslosenzahlen senken. Nun hat der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, gesagt, dass er das definitiv nicht im nächsten Monat tun wird, oder? Oder er wird das definitiv nicht in diesem Monat tun. Er sagt vielleicht im September, vielleicht auch nicht. Er macht sich vor allem Sorgen darüber, dass die Inflationskrise wieder auftauchen wird, sobald er die Zinsen senkt. Im zweiten Amtsjahr von Joe Biden stieg die Inflation in Amerika auf über 9%. Sie ist auf 3 gesunken, weil sie die Zinssätze senken, aber das wollen sie nicht. Zumal die Federal Reserve eher liberal eingestellt ist. Ich werde sie also nicht offen der politischen Manipulation beschuldigen. Aber es ist auch möglich, dass sie angesichts der bevorstehenden Wahlen die schlechten Jobzahlen den schlechten Inflationszahlen fast vorziehen würden. Ich habe dazu einen Artikel auf unserer Website verfasst, in dem ich darauf hinweise, dass Amerika, die amerikanische Wirtschaft, derzeit in einer Zwickmühle steckt, denn so wie Angebot und Nachfrage funktionieren, wird seit der Covid-Krise einer von 3 Dollar in den Umlauf gepumpt. Wenn Sie also die Inflation betrachten und eine Gleichung für den Wert eines Dollars aufstellen wollen, dann ist der Dollar der Wert der amerikanischen Wirtschaft geteilt durch die Anzahl der Dollars, die es gibt. Je mehr Dollar Sie also aus dem Nichts drucken, desto weniger ist jeder einzelne wert. Die Tatsache, dass Sie die Geldmenge um 50% ausgeweitet haben. Das heißt, dass jeder 3 Dollar, der im Umlauf ist, weniger wert sein wird. Das wird zu einer Inflation führen. Jetzt, wo das geschehen ist, gibt es nichts mehr, was Sie tun können, um die Inflation zu beseitigen, außer den Zinssatz so stark anzuheben, dass die Leute das Geld aus dem Verkehr ziehen und es auf Bankkonten anlegen. Das ist also die Methode, mit der die Federal Reserve die Inflation eindämmen will. Sie zieht das Geld aus dem Verkehr und sperrt es in ein Geldmarktkonto oder in ein langfristiges Sparkonto oder eine CD. Aber sobald sie die Zinssätze senken, wird das ganze Geld, das sie während des Covid gedruckt haben, wieder auf den Markt strömen. Die Arbeitsplätze werden wachsen, aber die Inflation wird sofort zurückkommen.
Vielen Dank für diese recht einfache Erklärung zu einem Thema, das mit Zinsen und Arbeitslosenquoten und so weiter ziemlich kompliziert sein könnte. Aber wir haben auf eine Wirtschaftskrise innerhalb der Vereinigten Staaten gewartet und erwarten, dass dies sehr weitreichende Auswirkungen haben wird.
Auf jeden Fall, denn Sie sehen sich diese Zahlen jetzt an und wie ich schon sagte, gehe ich davon aus, dass sich der Börsencrash von dieser Woche wahrscheinlich wieder erholen wird. Aber er wirft ein Schlaglicht auf viel längerfristige Probleme. Die Tatsache, dass Sie 76% aller Steuereinnahmen, die Sie im Juni erhalten haben, für den Zinssatz ausgeben, ist erschreckend. Denn irgendwann, wenn Sie immer mehr dazu übergehen, 100% Ihrer Steuereinnahmen für Zinsen auszugeben, sind Sie bankrott. Sie kommen an den Punkt, an dem Sie nicht mehr genug Geld aufbringen können, um die Zinsen für Ihre Schulden zu bezahlen. Langfristig gesehen, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber auf dem Weg, den Amerika geht, steuert es auf den Bankrott zu. Und was uns nicht nur aus finanzieller, sondern auch aus geopolitischer Sicht besonders interessiert, ist, dass unser Chefredakteur, Herr Gerald Flurry, sich auf etwas bezieht, das er die größte persönliche Prophezeiung von Herbert W. Armstrong nennt. Herbert W. Armstrong war der Gründer unserer Vorgängerorganisation und er machte etwas, das er eine persönliche Prophezeiung nannte. Ich werde Ihnen also kurz den Unterschied erklären. Eine biblische Prophezeiung ist eine Prophezeiung, die direkt in der Bibel aufgeführt ist. Eine persönliche Prophezeiung ist Ihre eigene persönliche Vorhersage, die auf diesen biblischen Prophezeiungen beruht. In den biblischen Prophezeiungen, zum Beispiel in Offenbarung 17, heißt es, dass ein 10-Nationen-Bund in Europa das endzeitliche Israel erobern wird, das heißt die Vereinigten Staaten in Großbritannien. Das ist also eine unumstößliche biblische Prophezeiung Gottes über diesen 10-Nationen-Verbund in Europa, der die Vereinigten Staaten und Großbritannien erobern wird. Wenn man sich die Statistiken über das US-Militär und das EU-Militär ansieht, würde jeder geopolitische Analyst sein Geld darauf setzen, dass Amerika diesen Kampf gewinnt. Damit sich diese biblische Prophezeiung erfüllt, muss auch sich also etwas ändern. Das gleicht nicht nur das Spielfeld zwischen Europa und Amerika aus, sondern macht Europa tatsächlich zur stärkeren Macht. Und wenn man sich die Geschichte, die Bilanzen und andere Dinge ansieht, war Herr Armstrong der festen Überzeugung, dass eine von den Vereinigten Staaten ausgehende Wirtschaftskrise der Mechanismus sein würde, der die Erfüllung der biblischen Prophezeiung ermöglichen würde. Eine Wirtschaftskrise, die nicht nur die militärische Macht Amerikas vernichtet, sondern auch die verschiedenen Nationen in Europa, die seit langem miteinander im Konflikt stehen, dazu veranlasst, ihre Differenzen beiseite zu legen und zu sagen, dass es eine größere Sache gibt, bei der wir zusammenarbeiten müssen, nämlich diese Wirtschaftskrise zu überwinden und uns zu einer Supermacht zu entwickeln, die nicht nur mit den Vereinigten Staaten konkurrieren, sondern sie dominieren kann. Wenn wir also sehen, wie sich der US-Aktienmarkt entwickelt, ist das eine der großen Fragen, die man sich immer stellt. Wie wirkt sich das auf Amerikas Macht aus? Aber auch, wie wird Europa auf diese Art von Krise reagieren? Denn dies könnte ein Katalysator sein, der Nationen wie Frankreich, Italien und Deutschland, die sich in der Vergangenheit nicht besonders nahe standen, dazu bringt, im selben Team zu arbeiten.
Vielen Dank, dass Sie das in diesen wirklich wichtigen Kontext gestellt haben und dass dies Auswirkungen auf Ihr Portemonnaie haben wird. Es wird letztendlich Ihren Lebensstandard auf sehr dramatische Weise beeinflussen, aber auch diese entscheidenden geopolitischen Auswirkungen haben. Und der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat sich damit beschäftigt. Er hat im Juli 2023 einen Artikel mit dem Titel »Amerikas Bankenkrise wird Europa – Vereinen – veröffentlicht«, in dem er darüber spricht. Und dann haben wir noch einen Trendartikel, warum die Posaune den wirtschaftlichen Zusammenbruch Amerikas beobachtet. Sie erhalten diese Trendartikel, wir haben einen Trendbereich oben rechts auf unserer Website. Dort können Sie sich schnell über einige dieser Bibeltrends auf dem Laufenden halten. Wir versuchen, die Dinge sehr einfach aufzuschlüsseln, Ihnen eine gute Vorstellung davon zu geben, was diese Bibelstellen sagen und Ihnen zu helfen, diese Themen selbst zu prüfen. Und diese Trendartikel sind eine gute Möglichkeit, sich schnell in viele dieser Themen einzuarbeiten und zu sehen, wie sie sich direkt auf Ihre Bibel beziehen. Und wir haben auch einige wichtige Neuigkeiten von der Demokratischen Partei erfahren, darunter die Wahl des neuen Vizepräsidenten, Können Sie uns da ein kurzes Update geben, Andrew?
Ja, diese Woche gab es einige wichtige Ereignisse in der Demokratischen Partei. Zum einen hat Kamala Harris offiziell ihre Nominierung erhalten. Wir wussten schon länger, dass sie wahrscheinlich nominiert werden würde, aber sie wurde am Montag offiziell nominiert und hat dann gleich am nächsten Tag ihren Vizepräsidentschaftskandidaten ausgewählt, was mich eigentlich überrascht hat. Ich habe den Leuten erzählt, dass ich dachte, sie würde sich für Mark Kelly, Senator Mark Kelly aus Arizona, entscheiden. Und einige andere dachten, sie würde sich wahrscheinlich für unseren Senator Josh Shapiro aus Pennsylvania entscheiden. Arizona und Pennsylvania sind wichtige Swing States, die ihr bei den bevorstehenden Wahlen helfen könnten, sich gegen Donald Trump durchzusetzen. Am Ende entschied sie sich für Tim Walz, den Gouverneur von Minnesota, was viele überrascht hat, denn Minnesota ist seit Reagan, also seit den frühen 80er Jahren, eine ziemlich starke demokratische Hochburg. Es stand also nie wirklich in Frage, dass Harris in Minnesota gewinnen würde. Es ist fraglich, ob sie Pennsylvania und Arizona gewinnen wird. Aber sie hat sich trotzdem für Tim Walz entschieden. Und das könnte einige beunruhigende Gründe haben. Es wird viel darüber spekuliert, warum sie sich für den anderen Kandidaten, Josh Shapiro, entschieden hat. Er ist nicht nur Jude, sondern auch einer der wenigen Demokraten, die in der Vergangenheit einige nette Dinge über Israel gesagt haben. Und angesichts der aktuellen Stimmung in Amerika mit den Anti-Israel-Protesten auf einem Campus und Harris selbst, die Netanyahus Rede vor dem Kongress boykottiert hat, könnte hier tatsächlich etwas Antisemitismus im Spiel sein. Sie wählen einen Kandidaten aus einem Staat, den sie nicht wirklich brauchen, nur weil er weniger pro-israelisch ist als die anderen Optionen? Denn abgesehen davon verfolge ich die Innenpolitik in Minnesota nicht so genau. Aber die anderen Dinge, für die Tim Walz im Internet und auf nationaler Ebene bekannt ist, sind die Black Lives Matter-Unruhen in Kenosha vor ein paar Jahren. Er war derjenige, der nichts unternommen hat, um die Unruhen zu stoppen, sondern sie einfach hat brennen lassen. Er hat sich sogar mit Harris zusammengetan, als es darum ging, darauf zu reagieren, sodass viele Leute sagten, das letzte Mal, als Harris und Walz sich zusammengetan haben, war, als sie zusahen, wie die Stadt Kenosha niedergebrannt wurde.
Ja, er hat es auf beeindruckende Weise geschafft, beide Seiten zu verärgern, glaube ich. Die Rechten, weil sie die Nationalgarde so spät gerufen haben, und die Linken, weil sie die Nationalgarde überhaupt gerufen haben. Es gab heute Morgen auch viele Schlagzeilen über seine militärische Vergangenheit und ob er sie überbewertet hat. Hat er die Nationalgarde verlassen, bevor sie in den Irak entsandt wurde, was anscheinend der Fall war. Aber die andere große Nachricht aus Amerika in dieser Woche war der Hurricane Debby, der, wenn ich das richtig gelesen habe, zweimal auf die USA traf, auf Amerika traf, wieder aufs Meer hinausfuhr, uns traf und wieder traf. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, beim ersten Mal war es ein Hurrikan der Kategorie 1. Ich glaube, beim zweiten Mal wurde er zu einem Tropensturm herabgestuft, ist also kein richtiger Hurrikan mehr, aber er hat immer noch mindestens 6 Menschen getötet, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, und hat Florida, Georgia, South Carolina und North Carolina, 4 Staaten, dazu veranlasst, den Notstand auszurufen. Die Zerstörungen, die er angerichtet hat, verschärfen den wirtschaftlichen Fluch, zumindest in diesen Staaten. Insgesamt sieht es so aus, als wäre 2024 nicht die schlimmste Hurrikansaison in der Geschichte der USA, aber definitiv überdurchschnittlich, was die Anzahl der Hurrikane angeht, die an der Golf- und Atlantikküste Probleme wie diese verursachen.
Und wir haben eine Broschüre über Naturkatastrophen, in der wir genauer darauf eingehen, warum ich denke, dass dies wirklich eine fantastische kleine Broschüre ist. In der Bibel gibt es viele wichtige Prophezeiungen, in denen davon die Rede ist, dass Gott Wetterflüche einsetzt. Und diese Broschüre führt Sie durch all diese Prophezeiungen und zeigt Ihnen, wie Gott versucht, unsere Aufmerksamkeit durch Dinge wie diesen Hurrikan zu erregen. Aber das wirft auch sofort andere Fragen auf. Warum lässt ein liebender Gott Naturkatastrophen zu? Sind diese Menschen Opfer von Naturkatastrophen? Sind die Menschen, die vom Hurrikan Debby getroffen wurden, besonders sündhaft? War dies eine besondere Strafe für sie? Und dieses Buch enthält auch einige großartige Antworten auf diese tiefgreifenden Fragen nach dem Warum des Leidens und dem Zweck Gottes auf dieser Erde. Ich würde Ihnen also empfehlen, dieses Buch zu lesen, wenn Sie sich dieselben Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum Naturkatastrophen in Anführungszeichen auf dem Cover? und Sie können es in unserer Bibliothek auf der Posaune-Website abrufen. Nun, zurück auf dieser Seite des Teichs, hier in Großbritannien und in Europa. Die Unruhen der Migranten waren diese Woche das große Thema in den britischen Nachrichten. Aber in der Sendung am Mittwoch ging es um die Wahrheit hinter den britischen Unruhen. Wenn Sie also mehr darüber wissen wollen, gehen Sie zurück und schauen Sie sich an, worüber wir am Mittwoch gesprochen haben. Eine der großen Nachrichten aus Europa ist, dass die Bedrohung durch einen islamischen Terroranschlag 3 Konzerte von Taylor Swift in Wien verhindert hat. Die Organisatoren sagten, wir hätten keine andere Wahl, als die 3 geplanten Konzerte abzusagen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Polizei hat 2 Männer wegen der Planung eines Anschlags festgenommen. Einer von ihnen hatte dem Islamischen Staat die Treue geschworen. Es sah so aus, als sei er ein albanischer Muslim, der sich dieser Terrorgruppe angeschlossen hatte. Zu diesen Konzerten wurden fast 200.000 Besucher erwartet. Jemand verliert eine Menge Geld. Diese Tickets sind nicht gerade billig, glaube ich. Es sind also Millionen von Pfund verloren gegangen. Es scheint mir also, dass hier vielleicht ein Übermaß an Vorsicht im Spiel ist, aber es scheint eine ziemlich ernsthafte Drohung zu sein, all das abzusagen. Aber es zeigt auch, dass selbst eine einzige Person, die einen Anschlag plant und ihn nicht einmal annähernd ausführt oder zumindest nicht ausführt, einen enormen wirtschaftlichen Schaden anrichten kann. Es erinnert uns also daran, dass die Bedrohung durch islamistische Terroranschläge in Europa sehr real ist. Und genau wie wir in der Mittwochsendung über die Migration gesprochen haben, könnte ein islamistischer Terroranschlag Europa sehr schnell in die Richtung verändern, die wir vorausgesagt haben und die es laut der Bibel einschlagen wird, indem es sich stärker im Nahen Osten engagiert, um viele dieser Probleme zu lösen. Beobachten Sie also weiter. Behalten Sie diese Geschichte im Auge. Ein französischer General sagte diese Woche gegenüber Politico, dass Europa den Transport von Truppen und Waffen über den Kontinent verbessern muss, um eine russische Aggression abzuwehren. Wenn Sie die Sendung von letzter Woche gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht, dass Jeremiah und ich zum Schluss darüber gesprochen haben, wie Russlands Einmarsch in der Ukraine Europa verändert. Wir haben einen kurzen Ausschnitt davon auf YouTube eingestellt. Wenn Sie das verpasst haben, können Sie sich das kurze 5- oder 6-minütige Video ansehen, in dem wir darüber sprechen. Aber dies ist ein konkretes Beispiel dafür, dass Europa, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs sagen, wir müssen uns militärisch stärker zusammenschließen, damit wir Systeme haben, mit denen französische Truppen viel schneller an die europäischen Grenzen zu Russland kommen können. Und dann ist da noch der deutsche Außenpolitikexperte der Christlich-Demokratischen Union, einer der wichtigsten rechten Parteien in Deutschland. Er veröffentlichte ein Interview mit dem Spiegel, in dem er sagte, die deutsche Regierung müsse endlich aufwachen und Israel militärische Unterstützung anbieten, um sich zu verteidigen. Er sprach davon, dass Deutschland einer Koalition zum Schutz Israels beitreten sollte. Er sagt, es sei denkbar, dass Kampfjets aus befreundeten Nationen aufgetankt werden könnten, aber auch, dass die deutsche Armee ihre eigenen Eurofighter einsetzt, um zum Beispiel iranische Drohnen abzuwehren. Wir könnten also eine weitere Möglichkeit sehen, wie sich Europa stärker im Nahen Osten engagiert. In der Mittwochsendung haben wir über Hosea gesprochen und uns darauf konzentriert, was Hosea über Großbritannien sagt. Aber einige der gleichen Passagen, die wir besprochen haben, handeln von Juda, also Israel im Nahen Osten, das sich Assyrien anvertraut, und dem biblischen Deutschland, das sich an Deutschland wendet, um Schutz zu finden. Wenn Sie also sehen, dass Deutschland sagt, wir müssen Israel schützen, dann ist das die Erfüllung der biblischen Prophezeiung. Und wir sehen, dass sich Deutschland nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober sehr schnell in diese Richtung bewegt. Ich finde das faszinierend. Schauen Sie sich einige der ersten Artikel an, die der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, nach den Anschlägen vom 7. Oktober schrieb, und er sagte, schauen Sie, wie Deutschland reagiert. Dies wird die biblische Prophezeiung erfüllen. Und selbst in den wenigen Monaten seit diesen Anschlägen haben wir gesehen, dass dies ein wunderbares Beispiel für eine sehr schnelle und direkte Erfüllung der biblischen Prophezeiung ist. Wenn Sie sich das Video ansehen, können Sie auf dem Bildschirm die Posaune mit dem gelben Hintergrund und dem deutschen Adler sehen, der die Hinwendung Israels zu Deutschland zeigt. Dort können Sie mehr über dieses Thema erfahren. Auf unserer Website können Sie unter der Registerkarte Bibliothek alle früheren Ausgaben der Posaune aufrufen, um mehr darüber zu erfahren. All diese Geschichten, oder die meisten davon, überschneiden sich mit unserer letzten Region, über die wir heute sprechen werden, dem Nahen Osten. Simon hat sich zu mir ins Studio gesellt, um uns einen Überblick über die dortigen Geschehnisse zu geben.
Ja, nun, die große Geschichte knüpft an das an, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Die Ermordung von Fuad Shukar von der Hisbollah und Ismail Hani von der Hamas. Es gibt immer noch eine ganze Reihe von Problemen mit den Ereignissen, die sich daraus ergeben haben. Der Iran seinerseits säubert seinen Geheimdienst und versucht herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Es sieht so aus, als hätte der Mossad, der israelische Geheimdienst, vor fast 2 Monaten eine Bombe in diesem Gästehaus platziert. Es ist also offensichtlich, dass dies schon seit geraumer Zeit geschieht und dass iranische Agenten im Inneren dabei helfen. Die große Frage, über die sich alle Sorgen machen, lautet: Wie wird der Iran, wie die Hisbollah, wie werden all diese verschiedenen Stellvertretergruppen reagieren? Sie haben erwähnt, dass, wenn Amerika niest, die ganze Welt erkältet ist. Mit Israel scheint es genauso zu sein, wie mit den Menschen, die darauf warten, dass etwas passiert. So kommt es zum Beispiel häufig zu Flugausfällen auf dem Ben-Guri-Flughafen in Tel Aviv. Es ist zwar nicht so schlimm wie die Flugausfälle unmittelbar nach dem 7. Oktober letzten Jahres, aber große Fluggesellschaften wie Delta, Lufthansa und KLM fliegen Israel immer noch nicht an.
Und dieses Mal ist nichts passiert. Wissen Sie, nach dem 7. Oktober gab es einen Angriff nur, weil die Menschen Angst vor ihrer Rache hatten. Sie fügen Israel durch die Streichung von Flügen, Handel und anderen Dingen wirtschaftlichen Schaden zu.
In der Tat. Und dieses Mal ist es nicht einmal nur Israel. Ich habe zum Beispiel noch keine Karten gesehen, auf denen die Flugrouten zu sehen sind, die komplett über dem Irak liegen, der wahrscheinlich der iranische Stellvertreter ist, den jeder vergisst, aber es gibt ihn noch. Es gibt fast keine Flugzeuge, die über den Irak fliegen. Es gibt fast keine Flugzeuge, die über den westlichen Iran fliegen. Es gibt ein, ich glaube nicht, dass es offiziell ist, aber es gibt ein inoffizielles Flugverbot über dem Libanon im Moment. Alle haben Angst davor, was genau passieren wird. Nun, es scheint, als hätte jede neue Quelle ihre eigenen anonymen Quellen, denen wir vertrauen müssen, dass sie ihre offiziellen Referenzen haben, die den anonymen Quellen der anderen widersprechen. Aber es gibt Gerüchte, dass der Iran einen zweiphasigen Angriff starten wird. Vielleicht einen ähnlichen wie im April, mit einem großen Sperrfeuer von Drohnen und anderen und Raketen und anderen Geschossen, um Israels Luftabwehr wie Iron Dome zu schwächen oder zu erschöpfen und dann etwas Stärkeres zu tun. Ich habe auch Gerüchte gehört, dass sich nächste Woche, am 12. und 13. August, der jüdische Fasttag überschneidet. Einer der wichtigsten Tage im jüdischen Kalender, der 7. Oktober, liegt direkt nach dem, was die Juden Simchat Torah nennen, was im Deutschen als der letzte große Tag bezeichnet wird. Viele religiöse Juden werden sich also eher mit anderen Dingen beschäftigen, als sich auf die Landesverteidigung vorzubereiten. Das könnte also etwas sein.
Und das war die Zerstörung des Tempels?
Ja, die Zerstörung des Tempels.
Das wäre ein ziemlich symbolträchtiger Tag für den Iran, an dem er etwas unternehmen könnte.
In der Tat, was? Ob sie es durchziehen oder nicht. Es gibt viele Leute, die Druck auf den Iran ausüben, nichts zu tun, auf seine Stellvertreter nichts zu tun. Israel sagte, dass die Hisbollah, wenn sie Zivilisten angreift, laut einer Quelle von Axios, einen, Zitat, unverhältnismäßigen Preis zahlen würde, was auch immer das bedeutet. Aber sie haben bereits bewiesen, dass sie nicht davor zurückschrecken, einflussreiche Leute auszuschalten. Selbst der iranische Geheimdienstchef Ayatollah Khamenei wird von Wladimir Putin unter Druck gesetzt, keine Zivilisten anzugreifen, weil selbst er Angst vor einem totalen Krieg hat. Russland hat natürlich Soldaten im Nahen Osten, hat eine große muslimische Bevölkerung und weiß, dass Israel sich nicht scheut, über sich hinauszuwachsen. Und Präsident Pezoskian, der erst seit wenigen Tagen im Amt ist, fleht offenbar Khamenei an, nichts zu tun, was seine Präsidentschaft so früh zunichte machen würde. Was also geht in den Köpfen des Ayatollahs vor? Wir wissen es nicht. Es gibt eine Menge Druck von verschiedenen Seiten, viele Leute sagen verschiedene Dinge. Aber zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist noch nichts passiert. Aber das kann sich im Laufe des Tages durchaus ändern.
Es gibt noch eine weitere Nachricht im Zusammenhang mit den Attentaten und dergleichen. Die Hamas hat ihr neues politisches Oberhaupt gewählt.
Ja, in gewisser Weise ist es eine unbedeutende Geschichte. Aber in anderer Hinsicht bedeutet es viel, was die meisten Menschen nicht wahrnehmen. Der neue politische Chef, der offenbar einstimmig vom Schura-Rat, der schattenhaften Mitgliedergruppe der Hamas, gewählt wurde, ist überraschend Yahya Sinwar. In einer Hinsicht ist das wiederum nicht wirklich eine große Geschichte.
Das ist also der Drahtzieher des 7. Oktober.
Ja, das ist der Mann, der den Gazastreifen regiert. Er ist im Grunde der meistgesuchte Terrorist Israels seit dem 7. Oktober. Er ist der große Fisch, der sich Israel entzogen zu haben scheint. Selbst die Hamas weiß offenbar nicht, wo er ist. Er versteckt sich irgendwo in den Tunneln von Gaza. Und wieder einmal ist es eine kleine Geschichte, die nicht viel hergibt. Offenbar hat die Führung in Katar versucht, ihn dazu zu bewegen, über einen Waffenstillstand zu sprechen. Und er hat sie abgewürgt. Er hat also mehr oder weniger den Krieg geführt, mit oder ohne das, was die Führung wollte. Auf der anderen Seite ist dies aber auch eine Überraschung in dem Sinne, dass sie das unterboten haben, was viele erwartet hatten oder wen viele für den Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Ismail Haniyeh hielten. Und das wäre Holland Meschal gewesen. Er war der Vorgänger von Haniyeh, der 2017 endete. Er ist mit ihm zusammen in Katar. Er ist milliardenschwer, genau wie er und Hani und all die anderen Leute, die sich dachten, okay, er hat den Job schon mal gemacht. Er ist in Katar, also an einem etwas sichereren Ort, und er hat immer noch einen großen Einfluss auf die Hamas. Es ist schon komisch. Immer wenn Hani irgendwo hinzugehen schien, war Meschal in der Regel direkt hinter ihm, auch wenn er technisch gesehen nicht mehr so eine hohe Position innehatte. Aber stattdessen haben sie sich für Shinwar entschieden. Und dafür gibt es zwei Gründe. Einer der Gründe ist, dass Shinwar selbst gegen Meschal war, und der andere Grund ist, dass der Iran gegen Meschal war. Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht hören, steht nicht unbedingt die gesamte Hamas unter der Fuchtel des Irans, verglichen mit einigen anderen Terrorgruppen, und Meschal ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Als der arabische Frühling 2011 stattfand, unterstützte er die syrischen Rebellen, da er in Damaskus lebte. Das hat den iranischen Vertreter in Syrien offenbar so verärgert, dass er seine Sachen packen und nach Katar gehen musste. Und selbst vor ein paar Jahren, im Jahr 2021, besuchte er den Libanon, und die Hisbollah machte sich offenbar nicht einmal die Mühe, sich mit ihm zu treffen, obwohl die Hisbollah im Grunde das Land regiert und das der einzige Grund ist, warum er überhaupt dorthin gereist wäre. Der Iran war also verärgert. Und Shinwar seinerseits sandte offenbar die Botschaft, dass wir jemanden brauchen, der dem Iran näher steht. Und wie es aussieht, hat der Rest des schiitischen Rates ihm zugestimmt und ihn gewählt. Und die gesamte Hamas, oder zumindest die wichtigen Leute in der Hamas, stimmen mit ihm überein. Und alle wichtigen Leute in der Hamas sind sich einig, dass sie enge Beziehungen zum Iran brauchen, koste es, was es wolle.
Die wichtigste Erkenntnis aus diesen beiden Geschichten ist also, dass der iranische Druck, die iranischen Angriffe und der iranische Druck auf Israel weitergehen werden, was auch immer kurzfristig passieren mag oder was wir kurzfristig nicht wissen.
In der Tat ist es etwas, was Sie in dieser Sendung oft sagen, wenn wir über den Irak sprechen. Vor ein paar Jahrzehnten war der Irak der große Fisch, über den alle sprachen, und niemand kümmerte sich wirklich um den Iran. Jetzt ist der Iran die einzige Person, vor der im Grunde jeder Angst hat und damit auch alle seine Stellvertreter. Und wir haben beobachtet, wie der Iran zu diesem Niveau aufgestiegen ist, zum König des radikal-islamistischen Terrors, zum König des Nahen Ostens, zum Hauptfeind, mit dem sich Israel und der Westen beschäftigen. Seit den 1990er Jahren befasst sich unser Chefredakteur mit einer Prophezeiung in Daniel 11, Verse 40 bis 43, in der vom König des Nordens und einem König des Südens die Rede ist, die sich gegenseitig bedrängen. Wir haben reichlich Material auf unserer Website, um zu zeigen, dass der König des Nordens Europa ist, über das Sie gerade gesprochen haben, und dass Andrew von einer sich vereinigenden europäischen Macht gesprochen hat. Und der König des Südens, auf den er seit Jahrzehnten hinweist, ist der Iran und seine Stellvertreter und seine Tentakel in der Region. Die Tatsache, dass jetzt alle so viel Angst haben, nicht nur vor dem Iran, sondern auch vor der Hisbollah und all den anderen Gruppen, zeigt, wie sehr der Iran zum König des radikalen Islam geworden ist, zum einzigen wirklich mächtigen Akteur auf dieser Seite des Spektrums. Aber auch Vers 41, dem ich nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenke, wenn ich über diese Prophezeiung spreche, ist wohl der wichtigste Teil, in dem es um den König des Nordens geht, der den König des Südens besiegt und in das glorreiche Land oder das heilige Land, das Land Israel, einzieht. Und das ist es, was unser Chefredakteur Herr Flurry in seinem Buch »Der König des Südens« geschrieben hat. Zitat: »Sie ziehen in das glorreiche Land oder das heilige Land ein.« Das Hebräische weist darauf hin, dass es sich um einen friedlichen Einzug handelt, nicht um einen erzwungenen. Die Juden scheinen sie als Friedenswächter einzuladen, nachdem der Krieg im Nahen Osten ausgebrochen ist. Sie sind wahrscheinlich ein donnernder Ruf nach einem Friedenswächter in Jerusalem. Der König des Nordens wird zweifellos diese Rolle übernehmen. Was impliziert, dass der König des Südens für das verantwortlich ist, was in Israel geschieht, was im Westjordanland geschieht, wie wir letzte Woche besprochen haben, was mit den Palästinensern geschieht, die versuchen, Jerusalem einzunehmen. Wie sich das entwickeln wird, wissen wir nicht. Aber mit jemandem wie Shinwar, der mehr ein Schoßhündchen des Irans zu sein scheint als Hanai und einige dieser anderen Typen und die Hamas, könnte das sehr wohl dazu führen. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, haben wir einen Artikel in unserer Rubrik Trends, warum die Posaune Europa und den Iran auf einen Kampf der Kulturen zusteuern, der das erklären könnte.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Bevor wir das alles abschließen, möchten wir noch auf eine weitere Geschichte aus dem Nahen Osten eingehen. Diesmal hat eine andere Organisation, die die Hamas unterstützt und nicht der Iran ist, für Schlagzeilen gesorgt.
Ja, am Mittwoch hat die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen, das den Gazastreifen und die anderen palästinensischen Gebiete verwaltet, 9 ihrer Mitarbeiter entlassen, weil sie an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren. Wenn man bedenkt, dass die Ermittlungen bereits im Januar begannen und dass viele der Beteiligten buchstäblich in den sozialen Medien gepostet haben, was sie taten. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis sie das getan haben. Israel hat im Juni sogar versucht, das UNRWA als Terrororganisation einstufen zu lassen und bei einem Gesetzentwurf in erster Lesung in der Knesset durchgebracht. Das kommt für sie also nicht überraschend. Als die Nachricht vor Monaten bekannt wurde, haben all diese Länder ihre Gelder für das UNRWA gestrichen und langsam aber sicher, auch Großbritannien mit seiner neuen Regierung, diese Gelder mit dieser neuen Enthüllung wieder freigegeben. Ich bezweifle sehr, dass bisher nichts passiert ist und ich bezweifle sehr, dass irgendetwas in dieser Richtung passieren wird. Es ist also fast so, als ob der Rest der Welt davon ausgeht, dass die UNO dies tut oder getan hat und sich nicht wirklich damit abgefunden hat, wie es sein sollte, und sie geben ihnen trotzdem weiter Geld.
Ich glaube, Sie haben vor ein paar Ausgaben in der Posaune über dieses Thema geschrieben. Was sagt es aus, wenn die UNO, die letzte Hoffnung der Menschheit auf Frieden, eine Organisation, die gegründet wurde, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, um einen weiteren Holocaust zu verhindern, die Hamas bei ihrem Versuch unterstützt, einen weiteren Holocaust zu starten? Gibt es ein spektakuläreres Scheitern und ist ein spektakuläreres Scheitern in einer so wichtigen Institution möglich? Es ist also, ja. Es ist ein kritisches, ein gefährliches Scheitern und es zeigt, dass die Hoffnung der Menschen in sich selbst zu verhandeln und eine Organisation zu bilden, die eine friedliche Lösung für all diese Probleme bringen kann, gescheitert ist.
Dieser Artikel trägt den Titel Hamas, Made in the UNO. Sie können ihn auf unserer Website finden. Das können Sie auf unserer Website nachlesen. Vor der UNO steht eine Statue, die einen Mann zeigt, der mit einem Hammer ein Schwert zu einem Pflugschar schlägt, wie bei Jesaja. Ich finde es immer wieder lustig, dass es die Sowjetunion war, die versucht hat, Gott in ihrem Land begraben zu halten, die das gestiftet hat. Aber dies ist, wie Sie sagten, der größte Beweis dafür, wie sehr die UNO bisher versagt hat.
Nun, ich bin froh, dass Sie uns am Ende auf diese Statue zurückgebracht haben, auf dieses Bild aus dem Buch Jesaja, in dem es darum geht, dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Die UNO wird das nicht schaffen und hat es auch nicht geschafft. Aber das ist immer noch eine absolut sichere Prophezeiung aus Ihrer Bibel. Es wird eine Zeit kommen, in der Schwerter zu Pflugscharen geschlagen oder Panzer zu Traktoren gemacht werden. Es wird Frieden auf der ganzen Welt herrschen. Das wird nicht durch Menschenhand geschehen, sondern durch das Eingreifen Gottes in das Weltgeschehen. Und wir zeigen Ihnen in dieser Sendung jede Woche, wie all diese verschiedenen Nachrichtenereignisse, die Sie montagmorgens oder dienstagmorgens sehen, jeder einzelne oder alle, der große Überblick über das Weltgeschehen direkt aus der biblischen Prophezeiung stammt. Und jeden Tag, wenn Sie die Nachrichten einschalten, wenn Sie Ihre Nachrichten erhalten, sehen Sie den Beweis für die biblische Prophezeiung, einschließlich der Prophezeiung aus dem Buch Jesaja, dass eine Zeit kommen wird, in der wir Schwerter zu Pflugscharen machen werden. Das ist die entscheidende Perspektive, die Sie sich bei all dem vor Augen halten sollten, nämlich, dass es zu etwas führt. Das alles ist Teil von Gottes Plan, diese Ära der Herrschaft des Menschen über den Menschen zu beenden und eine neue Welt zu schaffen, in der Gott der Menschheit Frieden bringen wird. Und all diese erfüllten Prophezeiungen weisen auf die Zuverlässigkeit dieses Versprechens Gottes hin. Wir haben heute in der Sendung eine ganze Reihe von Büchern erwähnt. Es gibt nicht wirklich ein Buch, das immer wieder auftaucht. Aber ich möchte Sie noch einmal dringend bitten, sich selbst damit zu befassen. Überzeugen Sie sich selbst von der Zuverlässigkeit der biblischen Prophezeiungen. Denn dann beweisen Sie sich selbst, dass diese sichere Hoffnung und diese wunderbare Welt in der Zukunft kommen werden. Ich denke, dass zwei der Top-Bücher, die wir dort erwähnt haben, diese Woche ziemlich kurz sind. Der prophezeite Prinz von Roche und Naturkatastrophen und dann eine ganze Reihe dieser anderen Artikel. Es ist keine große Investition Ihrer Zeit, sich eines dieser kleinen Bücher oder einen dieser Artikel zu besorgen und sich selbst davon zu überzeugen. Ich würde Ihnen also dringend raten, das zu tun, auf unsere Website zu gehen und diese Broschüren zu finden. Wenn Sie die Sendungsnotizen zu dieser Sendung finden, versuchen wir in der Regel, so viele Links wie möglich zu den verschiedenen Büchern einzufügen. Gehen Sie also selbst auf die Suche nach Beweisen und handeln Sie dann auf der Grundlage dieser Beweise. Vielen Dank, dass Sie sich Trumpet World anschauen. Vielen Dank für Technik und Produktion an George Haddad und Isaac Lorenz. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, können Sie uns eine E-Mail schicken an info@posaune.de. Und die ganze Literatur, die ich erwähnt habe, und selbst wenn Sie das nicht mitbekommen haben, kennen Sie unsere Kontaktinformationen. Sie finden sie alle auf unserer Website dieposaune.de. Bis nächste Woche. Beobachten Sie weiter Ihre Welt.